Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wer nicht weiß, woher er kommt, der weiß auch nicht, wer er ist. Also, woher kommt die evangelische Kirche? Auf welche Personen, welche Ereignisse, welche Erkenntnisse geht sie denn zurück? Und das wurde ja eingangs schon gesagt, zum 500. Reformationsjubiläum haben wir gesagt, wir machen eine dreiteilige Predigtreihe. Jedes Mal geht es um einen berühmten Reformator. Und heute also beginnen wir mit Martin Luther und mit seiner Entdeckung der Gnade Gottes, der Sola Gratia. Martin Luther, da kommt es nochmal schriftlich, wurde am 10. November 1483 als Sohn des Bergmanns Hans Luther und seiner Frau Margarete in Eisleben, das liegt in Sachsen, geboren. Und wie damals üblich, wurden die Kinder schon gleich am nächsten Tag getauft und bekanntlich ist der 11.11. der Martinstag. Nach Martin von Tour, also wurde er auf den Namen des Tagesheiligen getauft, auf den Martin. Dann ist die Familie umgesiedelt, bald nach Mansfeld. Und der Martin kam dann irgendwann auch in die Volksschule. Das war einerseits ein Privileg, aber es war andererseits sehr hart. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Da gab es brutale Strafen in der Schule, Demütigungen. Und all das hat der zarten Seele dieses Martin ziemlich zugesetzt. Er kam dann nachher auf die höhere Schule nach Magdeburg, dann nach Eisenach. Und dann 1501 begann er zu studieren. Ging nach Erfurt, hat 1505 ein Magisterexamen abgelegt, und zwar, um auf Wunsch seines Vaters Rechtswissenschaften zu studieren. Heute würden wir sagen Jurastudium. Aber in dieser Zeit hat er einige dramatische und traumatische Erfahrungen gemacht. So ist zum einen ein Freund plötzlich gestorben. Leute, ihr quatscht mir nicht jetzt während der Predigt. Und ihr setzt euch mal bitte hier rüber, dass ihr auch was seht. In dieser Zeit hat er, dramatische und traumatische Erfahrungen hat er gemacht. Ein Freund ist ganz plötzlich gestorben, ein Junger. Dann hatte Martin Luther eine Beinverletzung, an der er fast verblutet wäre. Und all diese Dinge haben in ihm diese Fragen aufgebracht, die Fragen: Was würde eigentlich passieren, wenn ich jetzt gestorben wäre? Wäre ich im Himmel oder wäre ich in Hölle? Oder wie lange müsste ich im Fegefeuer schmoren? Es waren quälende Fragen. Hatte er seine richtige Angst? Das ist so eine damalige Darstellung von dem jüngsten Gericht. Wird Gott mich bestrafen? Komme ich in die Hölle? Und dann am 2. Juli 1505 kam Luther bei Stotternheim in ein schweres Gewitter und in der Todesangst hat er ein Gelübde abgelegt und hat als guter Katholik hat er gerufen: Hilf, heilige Anna, ich will ein Mönch werden. Als er das zu Hause gesagt hat, waren die Leute alle schockiert und haben gesagt: Mach das bloß nicht, Mönch werden. Und sein Vater und die Freunde, alle haben versucht, ihn abzubringen, aber es hat alles nichts genützt. Am 17. Juli klopft dann der Martin Luther an im Augustinerkloster in Erfurt. Mit allem Eifer unterwirft er sich unter die Mönchspflichten. Er bestraft sich selber für jedes kleine Vergehen. Und trotzdem hat er innerlich diese Unruhe und diese Ungewissheit: Wie stehe ich eigentlich vor Gott da? Johann von Staupitz, der Generalvikar des Ordens, er wurde sein väterlicher Freund und Beichtvater und er hat schnell gemerkt, dieser Martin kann nur etwas, eine Sache helfen. Und das ist die Beschäftigung mit der Bibel. Und jetzt muss man sich vorstellen, es war nicht normalerweise gar nicht so üblich, dass sich Mönche mit der Bibel beschäftigt haben. Das waren eigentlich nur ein paar wenige sozusagen die wirklich Gelehrten, die sich mit der Bibel beschäftigt haben. Und deswegen hat der Staubitz hat erkannt, der Martin muss zu den Quellen zurück, zur Bibel. Und deswegen hat er gesagt, du musst Doktor der Theologie und Prediger werden, denn damit muss er sich dann sozusagen mit der Bibel beschäftigen. Und er bekam dann ja auch einen Lehrstuhl für Bibelwissenschaft und er muss also quasi zwangsläufig sich richtig intensiv mit der Bibel beschäftigen. Und so geht dann auch Martin Luther nach Wittenberg und wird dann dort auch Professor. Und dort in Wittenberg, da kommt es dann zur großen Wende in seinem Leben. Und jetzt kommt es nochmal, ich lese das nochmal, das war nämlich so ein entscheidender Abschnitt aus dem Römerbrief. Jetzt aber ist in Christus die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Er hat seinen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt. Und dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen darauf, auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle sind schuldig geworden und haben den Anteil an Gottes Herrlichkeit verloren. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Durch sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, ist die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Das heißt, beim Studium der Bibel, vor allem dieser Passagen am Römerbrief, aber auch anderen, wurde ihm auf einmal klar, dass wenn die Bibel hier von Gerechtigkeit Gottes spricht, dass da etwas anderes gemeint ist, als was er immer gedacht hat. Dass es nicht so heißt, dass Gott ist der absolut Gerechte und jeder, der sozusagen jetzt irgendwo das nicht alles hundertprozentig schafft, gerecht zu leben, der wird sofort verdammt und verurteilt. Sondern, dass Gott den Menschen, der Sünder ist, gerecht spricht, wenn der Mensch auf die Vergebung von Jesus vertraut. Einfach gesagt, der Mensch muss sich nicht seine Eintrittskarte in den Himmel erarbeiten, verdienen, weil er das auch gar nicht kann, sondern er bekommt die Eintrittskarte in den Himmel geschenkt, wenn er an Jesus Christus glaubt. Und dann schreibt der Apostel Paulus, Moment, mal gucken, ob das jetzt hier schon kommt. Nee, das war zu weit. Dann sagt der Apostel Paulus, alle sind schuldig geworden, haben den Anteil an Gottes Herrlichkeit verloren. Das heißt, kein Mensch ist eigentlich so, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir auch, wir sind ja oft auch nicht so, wie wir es eigentlich selber gerne wollten. Und das ist das, was die Bibel dann so ausdrückt. Und man kann sagen, das Problem ist das, dass durch unsere Sünde quasi sich ein tiefer Graben, ein Abgrund auftut zwischen uns Menschen und Gott. Und dieser riesige Abgrund, diese riesige Schlucht, die können wir nicht irgendwie überbrücken zwischen uns und Gott. Wir können von uns nicht zu Gott kommen. Wir können von uns aus nicht mit Gott ins Reine kommen. Da können wir noch so viel probieren mit sozialem Engagement, mit Spenden, mit allem Möglichen. Wir können da keine Pluspunkte sammeln, sodass es ausreicht. Ja, wenn jemand bei grüner Ampel über die Kreuzung fährt, kann er damit ja auch keine Pluspunkte sammeln, um die anderen Punkte in Flensburg auszugleichen. Und das heißt dann im Römerbrief ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott uns als gerecht dastehen. Warum? Weil Jesus für unsere Sünde bezahlt hat. Und wenn wir das für uns gelten lassen, dann sind wir vor Gott gerecht. Dann sieht durch Jesus Gott uns an als gerecht. Und als das der Luther erkannt hat, ich muss nicht immer noch mehr tun und noch mehr tun, es reicht am Ende doch nicht, sondern ich darf an Jesus Christus glauben und er vergibt mir alle Schuld aus seiner Gnade. Da war das, was ein Riesenlast von ihm fällt. Er hat einmal gesagt, es war wie wenn ich ins Paradies gehe. Und von da an hat er diese freimachende Botschaft verkündigt. Und am Anfang kam das auch zunächst noch gar nicht zu irgendwie zur Konfrontation mit seiner katholischen Kirche. Aber dann hat es eben angefangen, 1517, April, da kommt dann ein Mönch, Johann Tetzel, Und der reist dort durch die Lande und verkauft im Auftrag des Papstes Ablassbriefe. Und dann hat man gesagt, wenn du solch einen Brief erwerbst, kaufst, dann kannst du dafür sozusagen einen gewissen Teil deiner Zeit im Fegefeuer auslösen. Je mehr du zahlst, umso mehr kannst du die Zeit verkürzen. Du kannst sogar Briefe kaufen für die, die schon verstorben sind. Ja, wenn du denkst, deine Oma war nicht so gut, dann kannst du da einen richtig teuren Ablassbrief kaufen, dann muss ich nicht ganz so lange da im Fegefeuer schmoren. Und das ist ein Geschäftsmodell gewesen, das war der Hintergrund, war, das Geld sollte für den Petersdom in Rom verwendet werden. Und da war dieser Spruch dann, ja, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Und als der Luther das gehört hat, da war er außer sich und hat gesagt, das ist doch völlig betrügerisch, völlig unbiblisch, was da erzählt wird. Und er hat dann am 31. Oktober dann 95 Sätze, 95 Thesen angeschlagen an der Tür der Wittenberger Schlosskirche. Aber das war nicht sozusagen, das war nicht irgendwie ein Protestplakat, wie man das vielleicht denkt, sondern man muss vorstellen, das war Universität, das war eigentlich das schwarze Brett. Das war das schwarze Brett der Uni, der Studenten. Und er hat ein schwarze Brett quasi, diese 95 Sätze, und er wollte eine Diskussion anregen unter den Theologen oder den Studenten. Wir müssen mal drüber diskutieren. Was läuft hier eigentlich falsch? Aber die Studenten und andere Leute, die haben das dann, diese Sachen gedruckt und haben das vervielfältigt und haben das in ganz Europa herumgesandt. Das war gar nie eigentlich Martin Luthers Intention. Aber so kam das eben in Gang. Und dann wurde auch in Rom natürlich man darauf aufmerksam, auf diesen kleinen Mönch. Und man hat gemerkt, das ist nicht so ganz ungefährlich, was da passiert. Und dann gab es verschiedene Religionsgespräche, Verhöre in Augsburg, in Leipzig und so weiter. Und man hat ihm dann auch angedroht, man hat gesagt, wenn du das nicht zurücknimmst, diese Angriffe und diese Vorwürfe, dann werden wir dich aus der katholischen Kirche rauswerfen, exkommunizieren. Dann kommst du sozusagen in den Kirchenbann. Und als der Luther diesen Bann, diesen bekommen hat, den Kirchenbann, da ist so eine Zeichnung damals, da soll dann Luther öffentlich diese Bannbulle ins Feuer geworfen haben unter dem Jubel seiner Studenten. Und dann wurde er vorgeladen, das war dieses berühmte dann Reichstag zu Worms, 1521. Und da sollte er dann sozusagen vor dem Kaiser, vor den Fürsten, vor den Leuten, den Abgeordneten aus Rom, sollte er dann öffentlich sozusagen das widerrufen, was er da geschrieben hat, alles zurücknehmen. Und dann kommt eben dieser Satz, wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse, also durch biblische Zeugnisse, wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder einen klaren Grund widerlegt werde, denn allein dem Papst oder den Konzilien glaube ich nicht. Denn es steht fest, dass sie häufig geirrt haben und sich selbst widersprochen haben. Wenn ich also nicht von der Schrift widerlegt werde, so bin ich sozusagen nicht sozusagen an mein Gewissen gebunden und den Worten Gottes gefangen. Und so kann und so will ich nichts widerrufen. Denn es ist gefährlich und unmöglich, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Und als das nun klar war, dann war auch klar, dass jetzt Martin Luther in höchster Lebensgefahr ist. Und auf der Rückreise von Worms hat dann der, der ihm wohlgesonnen war, Friedrich der Weise, einen vorgetäuschten Überfall gemacht, ließ ihn auf die Wartburg bei Eisenach bringen und da lebte er dann ganz verborgen als Junker Jörg. Und in diesen 10 Monaten zunächst hat er viele wichtige Schriften verfasst. Er hat unter anderem das Neue Testament aus dem Griechischen übersetzt. Es kam dann sozusagen dieses September-Testament dann heraus. Und inzwischen hatte der Reichstag im Wormer Edikt über ihn die Reichsacht verhängt, ihn für vogelfrei erklärt, der Kaiser. Und das hat bedeutet, er hatte keinen Schutz, kein Recht mehr. Wenn ihn jemand unterwegs aufgesammelt hätte, hätte er ihn ausrauben, totschlagen können, hätte kein Hahn danach gekräht. Und dann bricht 1525 der Bauernkrieg, der Grausame, aus. Und dieser Bauernkrieg wurde ja dann bekanntlich von den Heeren der Fürsten blutig niedergeschlagen. Luther hat sich auch zunächst gegen die Aufständischen gewandt, weil viele auch seine Worte fehlgedeutet hatten. Manche waren unter den Einfluss gekommen des radikalen Thomas Münzer, der gesagt hat, wir müssen jetzt mit Gewalt quasi hier reformieren, ohne Rücksicht auf Verluste. Im gleichen Jahr, während es da drunter und drüber ging, im gleichen Jahr hat er geheiratet, die frühere Nonne Katharina von Bora. Mit ihr hatte er 6 Kinder, gründete damit das erste evangelische Pfarrhaus. Und es war ein Anlaufpunkt für Gäste nachher aus ganz Europa, die da gekommen sind. Dann ist er unterwegs, der Martin Luther, durch die deutschen Lande und er schaut, was passiert mit seinen Gedanken, wo es erste Aufbrüche gibt, sozusagen erste evangelische Gemeinden, Kirchen. Und dann muss er etwas feststellen, er muss nämlich feststellen, dass das Wissen, das biblische Wissen gleich null ist. Klar, woher sollten die Leute das wissen, ja? Bibel vorher in Latein oder gar in Ursprachen konnte sowieso niemand lesen. Und deswegen hat er gesagt, ich muss jetzt schauen, dass sozusagen ein bisschen der Wissensspiegel mal ein bisschen angehoben wird. Und dann kam 1529 der kleine Katechismus heraus für das Volk, wo es eben über die 10 Gebote geht, Vater unser, Taufe, Abendmahl. Und dann aber hat er gemerkt, auch sozusagen jetzt die neuen evangelischen Pfarrer, die ja vorher katholische Priester dann waren oder Mönche waren, die wissen auch nicht viel mehr. Und dann hat er gesagt, die müssen natürlich ein bisschen mehr wissen wie das Volk. Dann hat er den großen Katechismus geschrieben, eben für die, vor allem zunächst mal war das für die Pfarrer gedacht. Und dann hat er dafür plädiert, dass es wichtig ist, dass es Unterricht gibt, dass die Obrigkeit Schulen einrichtet, dass es Bibliotheken gibt, dass die Bildung sozusagen nach vorne kommt. Und dann kam 1530 der Reichstag in Augsburg, Kaiser Karl V. hat eingeladen. Und jetzt soll dann die Evangelischen nochmal sozusagen ihre Position darlegen. Es war für Luther gefährlich, er hätte da nicht hingehen können, man hätte ihn sicherlich verhaftet, deswegen war er da in der Feste Coburg. Das war noch auf dem Gebiet seines Landesfürsten und deswegen hat er dann seinen Freund und Mitreformator Philipp Melanchthon, der ja bekanntlich in Bretten geboren wurde, den Melanchthon dorthin geschickt. Und dieser Melanchthon hat auch dann die 28 Artikel dieses sogenannten Augsburger Bekenntnisses Confessio Augustana ausgearbeitet, wo es vor allem zunächst darum ging, deutlich zu machen in den ersten Artikeln, dass das, was Luther neu erkannt hat, dass das eigentlich genau das ist, was eigentlich die lange Tradition sagt, der katholischen Kirche auch. Und erst in einem zweiten Teil hat er dann auf die Missstände hingewiesen, die es gibt. Aber es kam nicht zu einer Annäherung und zu einem Ausgleich, sondern es ging hin und her bis zum Augsburger Religionsfrieden 1555. Und damit war dann endgültig sozusagen das zementiert. Jetzt gibt es nicht nur katholische, sondern eben auch evangelische Christen oder auch Protestanten genannt. 1520, Neues Testament, 1534 dann, war dann nach mühsamer Zeit und mühsamen Arbeiten auch das Alte Testament fertig in deutscher Sprache. Dann 1546 ist dann Martin Luther in Eisleben gestorben. Man weiß, dass er einen großen Teil seines Lebens eigentlich ein ziemlich kränklicher Mann war. Dass er an ganz verschiedenen Krankheiten wohl zu leiden hatte. Seine letzte schriftliche Aufzeichnung schließt mit den Worten, wir sind Bettler, das ist wahr. Und am 22. Februar wurde dann sein Sarg unter großer Beteiligung der Bevölkerung in der Schlosskirche zu Wittenberg in die Gruft neben der Kanzel hineingesenkt. Nun hat Martin Luther einmal gesagt, alle diese Streitfragen um Ablass und Papst und alle diese Dinge, die sind nicht so gewichtig und nicht mal so tiefgreifend wie die eine Frage, ob der Mensch eigentlich einen freien Willen hat, sich für Gott zu entscheiden oder nicht. Und diese Frage führte zu einem heftigen Streit zwischen Martin Luther und Erasmus von Rotterdam. Das war einer der größten Gelehrten seiner Zeit. Und dieser Erasmus hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Vom freien Willen«. Ein Humanist durch und durch, vom freien Willen. Und Luther hat gekontert mit einer Schrift vom unfreien Willen. Was hat der Erasmus gesagt? Der Erasmus hat gesagt, ja, es ist schon richtig. Der Mensch, der ist irgendwie durch die Sünde entstellt, er ist quasi krank, die Seele ist krank durch die Sünde, der Mensch liegt am Boden. Aber die Seele des Menschen, der Mensch ist noch so vital, dass er ein bisschen Hilfe braucht, dann wird die Seele wieder sozusagen gesund. Er hat es so ein bisschen bildlich ausgedrückt, er hat gesagt, der Sünder, die sündige Seele, der sündige Mensch, der braucht einen Arzt, das war Jesus, der hilft ihm ein bisschen und er braucht ein bisschen starke Medizin, das sind Bibelworte, und dann kann der Mensch sozusagen wieder heil und gesund werden und dann ist er so, wie Gott es sich das vorgestellt hat. Ja, wir würden sagen so, der Mensch hat in sich so einen guten Kern und den muss man jetzt sozusagen ein bisschen stärken. Und der Martin Luther hat gesagt, nein Erasmus, der Mensch ist nicht nur krank, sondern er ist tot in seinen Sünden. Die Sünde ist so rigoros, dass der Mensch innerlich sein geistliches Leben ist tot, exitus, aus. Da helfen keine Appelle, da hilft kein religiöses Drängen, keine Übungen. Da braucht es eine geistliche Totenauferweckung. Und die kann nur Jesus Christus selber, kann die bewerkstelligen. Erasmus war also überzeugt, der Mensch muss einfach nur das tun, was in seiner Macht steht. Und dann wird Gott noch ein bisschen Gnade dazugeben und dann ist es in Ordnung, frei nach Goethes Faust. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und Luther sagt, das ist eine teuflische Irrlehre. Und jetzt darf man Luther nicht falsch verstehen. Luther hat natürlich den freien Willen bejaht in alltäglichen Dingen. Ja, etwa die Frage, wie wir heute sagen, ziehe ich heute die schwarze oder die blaue Hose an? Ja, da kann ich frei entscheiden. Ja, kaufe ich diese Kaffeemaschine oder jene? Mache ich Urlaub im Schwarzwald oder in Südafrika? Da kann ich entscheiden. Aber davon ist zu trennen die Frage nach dem Glauben an Gott, nach Rettung und Verdammnis. Und das sagt der Luther, da haben wir keinen freien Willen. Und jetzt sagt der Martin Luther, der Mensch ist von Natur aus überhaupt nicht in der Lage, sich frei zu entscheiden für ein Leben mit oder ohne Gott. Der Mensch ist nicht ein Kunde, der hier vor dem Regal steht und sich jetzt überlegt, kaufe ich dieses Produkt oder jenes Produkt. Sondern Luther sagt, der menschliche Wille ist wie ein Lasttier, also ein Pferd oder ein Esel oder ein Kamel. Also der menschliche Wille ist wie ein Lasttier. Wenn Gott darauf sitzt, dann will er und geht er, wohin Gott will. Wenn aber der Satan darauf sitzt, dann will er, geht er, wohin der Satan will. Und es liegt nicht in seiner freien Wahl, ob er sich zu dem einen oder zu dem anderen Reiter laufen will, sondern die Reiter selbst kämpfen darum, ihn festzuhalten und in Besitz zu nehmen. Das heißt, der Mensch lebt nicht in einer neutralen Zone, wo er sozusagen jetzt frei entscheiden kann, ich lebe mit Gott oder ich lebe ohne Gott. Sondern Luther sagt, du stehst immer schon unter dem Einflussbereich des einen oder des anderen, bevor du irgendwas entscheiden kannst. Entweder du stehst unter dem Einflussbereich Gottes oder dem Einflussbereich des Teufels. Du hast keinen freien Willen, um dich zu entscheiden. Und das heißt, du kannst den Willen gar nicht von dir aus neu programmieren. Und die Erfahrung ist, du willst auch gar nicht den Willen neu programmieren. Denn von Natur aus will der Mensch was ganz anderes. Von Natur aus will der Mensch eigentlich sagen, ich will nicht, dass Gott über mich herrsche. Ich will nicht, dass er der Herr ist. Ich will mein eigenes Leben leben. Ich will selber mein Herr sein. Ja, er kennt natürlich nicht, dass er sozusagen ein anderer Reiter hat. Aber der Mensch sagt, ich will gar nicht, dass Gott mein Chef ist. Ich will vielleicht Gott als bisschen Zuckerguss für ein paar kirchliche Sachen. Ja, Taufe, Konfirmation, Hochzeit und so, das ist gut. Oder Gott sozusagen als Feuerwehr, wenn es im Leben dann mal brennt, dann kann es gut sein. Aber dass Gott der absolute Herr sein soll, mein Herrscher sein soll, dass er vorgibt, was in meinem Leben wichtig ist, das will ich ja eigentlich gar nicht. Wie es in der Bibel heißt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist die gottfeindliche Willensrichtung, die der Mensch hat und die er nicht korrigieren kann. Und deswegen schreibt der Martin Luther in seinem kleinen Katechismus, schreibt er, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, erleuchtet, geheiligt und erhalten. Aber dann ist die Frage, ja, wie kann es dann überhaupt zum Wechsel des Reiters kommen? Wie kommt es dann, dass der natürliche Mensch irgendwann wirklich aus Herzen sagen kann, ja, ich will Gott dir gehören. Jesus, ich will dir vertrauen. Ich vertraue dir mein Leben an. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie kann das passieren? Und das sagt Martin Luther im Rückgriff eben auf die Heilige Schrift, auf das Neue Testament. Er sagt, das geschieht nur dann sozusagen, wenn zwei Werkzeuge an uns arbeiten. Das erste Werkzeug ist das Wort Gottes, der Einfluss des Wortes Gottes, und das zweite Werkzeug ist der Heilige Geist. Wenn Gott das schenkt, dass das Wort Gottes sozusagen an mir wirkt und der Heilige Geist an mir wirkt, dann werde ich sozusagen quasi in eine Position versetzt, wo ich jetzt den Reiter wechseln kann. Wo ich sagen kann, ja, ich will Gott dienen, ich will ihm so mein Leben anvertrauen. Das ist ein Wunder, das ist ein Geschenk, das kann man nicht machen. Das ist ein Geschenk und deswegen ist es allein Gnade. Der Heilige Geist ist es, der macht unsere Seele lebendig. Der Heilige Geist, der weckt in uns das Verlangen, den Reiter zu wechseln. Der Heilige Geist, der weckt unsere tote Seele auf, macht eine geistliche Totenerweckung. Der Heilige Geist, der setzt uns in die Lage, dass wir zu Gott kommen können. Allein aus Gnade. Und deswegen sagt dann auch zum Beispiel Paulus, entscheidend ist nicht, was jemand sich vornimmt und wie sehr er sich anstrengt, sondern dass Gott sich über ihn erbarmt. Dass Gott sich über ihn erbarmt. Und damit hat der Martin Luther erkannt, alles, aber auch alles, was wir als Christen sind, was wir haben, das ist ein Geschenk, es ist Gnade. Das ist der Kern des Evangeliums, der Kern der Reformation. Gottes Wort und der Heilige Geist, die haben uns lebendig gemacht. Die bewirken in uns überhaupt den Glauben. Die haben uns auferweckt von den Toten. Die rufen uns in das Leben mit Christus, wie Jesus den toten Lazarus aus dem Grab herausruft. Dieser Geist ruft uns zur Gemeinde. Dieser Geist macht uns das Wort Gottes lieb, stellt uns in den Dienst, befähigt uns mit unseren Gaben uns einzubringen, befähigt uns als Söhne, Töchter Gottes zu leben. Und deswegen, liebe Gemeinde, hüten wir uns vor einem falschen Stolz, dass wir auf andere Leute runterschauen, die keine Christen sind und selber sagen, aber ich habe mich für Jesus entschieden. Unser eigenes Wollen in Glaubensdingen, das ist eigentlich nur sozusagen die menschlich-psychische Außenseite von dem, was in unserem Inneren durch den Heiligen Geist bewirkt wurde. Es ist ein Geschenk und es ist eine Gnade. Es ist eine Gnade, wenn wir das Wort Gottes hören und es eben nicht nur hier rein, hier raus geht, sondern wenn dieses Wort Gottes in unser Herz geht und uns verändert. Es ist eine Gnade. Und es ist eine Gnade, wenn der Heilige Geist an uns wirkt, an unserem Herzen, an unserem Verstand. Es ist eine Gnade, ein Geschenk. Wenn das so ist, dann ist jetzt natürlich die entscheidende Frage, was ist aber, wenn Sie und wenn du das nicht sagen kannst? Wenn du hier im Gottesdienst sitzt und du merkst, in mir ist gar kein Glaube. Wenn du dir unsicher bist, ob es diesen gnädigen Gott überhaupt gibt. Wenn du gar kein Verlangen verspürst, zu sagen, ich möchte eigentlich mein Leben Jesus anvertrauen. Was ist dann? Dann gilt das, was unser Text sagt. Ja, wir können es aus eigener Kraft gar nicht wollen. Wir können nur empfangen, was Gott gibt. Wir können uns nur ausstrecken. Und das heißt, wir können nur zu Gott ein ums andere Mal sagen, Jesus, wenn es dich gibt, dann mach dich irgendwie bemerkbar in meinem Leben. Dann klopfe irgendwie so in meinem Herzen an, dass ich es verstehe. Dann gib mir die Kraft, dass ich die Herzenstür öffnen kann. Ich kann es nicht selber, aber du kannst es machen. Zieh du mich hin zu dir. Zieh mich zu deinem Wort, zu deiner Gemeinde, zu deinem Sakrament. Zieh du mich hin, wo es mich eigentlich jetzt gar nicht hinzieht. Du kannst es machen. Und dann gilt es nur eins, abzuwarten. Abzuwarten, gespannt sein, was geschieht. Denn wie heißt es in diesem unverschämt gnädigen Vers aus dem Epheserbrief? Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot, geistlich tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Und denkt immer daran, alles verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Alles verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Und alle, die sich von dieser Gnade Gottes beschenken lassen, sagen Amen. Kurzer Ausblick. Das war heute der erste Teil. Nächste Woche gibt es inzwischen eine kleine Pause schon mal. Aber in 14 Tagen geht es dann weiter, am 29. mit Johannes Calvin, allein Christus, und am 5.11. dann Ulrich Zwingli. Diese drei haben wir deswegen ausgewählt, weil wir ja in Baden eine Besonderheit haben. Wir sind keine lutherische Kirche, wir sind auch keine reformierte Kirche, wir sind eine unierte Kirche. Das heißt, sowohl Lutheraner als auch Reformierte, beide Strömungen zusammen. Und deswegen heute Luther. Und dann werden wir das nächste Mal mit Calvin und Zwingli noch mit zwei reformierten Reformatoren uns beschäftigen.